Jana, Servus, grüß Gott, du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Heute machen wir mal ein bisschen was anderes, eine Art Special-Folge. Und zwar kam das auf Grundlage einer Umfrage, die ich auf meiner Insta-Seite gemacht habe. Und zwar geht es um den Nahostkonflikt. Da habe ich gefragt, ob da Interesse besteht, dass ich da den mal ganz grob kurz zusammenfasse. Und große Mehrheit hat da ja gesagt. Mir ist das selber gekommen, weil ich immer wieder im Freundes- oder Bekannten- oder Familienkreis letzten Wochen immer wieder gefragt wurde, hey, kannst du mal ganz grob sagen, um was geht's da? Und weil ich mich in Anführungszeichen zumindest so sicher fühle, dass ich das hoffentlich kurz verständlich hier hinkriege, versuche ich das einfach mal das einfach zu machen. Ich weiß, es ist ein ganz heikles Thema und man kann sich dabei eigentlich nur die Finger verbrennen und dann mache ich das einfach auch mal, verbrenne mir einfach die Finger. Ich hoffe, wenn ich eben an der einen oder anderen Stelle nicht ganz genau bin, dann hat es einfach nur den Grund, dass ich einfach versuche zusammenzufassen. Das ganze Thema ist so umfänglich, dass man Stunden damit füllen könnte. Mir würde es immer noch nicht genau treffen. Das Problem hier bei dem Thema ist natürlich auch immer die unterschiedliche Perspektive, die man dann je nach Fall darauf hat, aber das ist auch ganz arg wichtig. Also wir leben in einer Demokratie, in einer pluralistischen Gesellschaft, die mehrere Meinungen zulassen muss und auch aushalten können muss. Und das ist ganz arg wichtig. Wichtig ist eben nur, dass wir den anderen vielleicht verstehen. Du schaust auf der Perspektive drauf. Okay, du siehst das Ganze so und so. Und dann kann man sich auch eher verstehen. Es gibt kein Schwarz und Weiß. Das gibt es einfach nicht. Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Es gibt nur bestimmte Eckpunkte, in denen wir uns zumindest auf der internationalen Bühne festhalten können. Ich sage immer, alle Menschen sind scheiße und ich glaube, da trifft man es ganz gut. Und wenn man da alle in einen Sack steckt und draufschlägt, dann trifft man nicht den Falschen. Das ist vielleicht ganz arg wichtig. In den letzten Tagen wird das Ganze immer sehr stark aufgekocht und dann werden Begriffe wie Antisemitismus fallen ganz arg schnell, wenn man sich zum Beispiel mal Israel kritisch äußert, wobei man da stark aufpassen muss, dass man jetzt eben den Staat Israel nicht gleichsetzt mit den Israeliten oder mit dem Judentum. Also da muss man auch aufpassen, dass das nicht das eine das mit dem anderen nichts jetzt dem zu tun hat. Man darf das nicht gleichsetzen. Und andererseits wird die Bewegung, die sich für Palästina einsetzt, leider auch unterwandert von extremistischen Ansichten und Richtungen. Auch da muss man ganz arg aufpassen. Und um da ein bisschen einen Überblick zu geben, um was geht es da eigentlich, was ist denn da jetzt passiert oder warum bekriegt man sich da unten, möchte ich euch eben jetzt ganz grob einen Einblick geben. So, vorab ein bisschen Klugscheißer-Info allgemein. Nahostkonflikt, das verrät ja schon mal, wo wir uns geografisch befinden, also im Nahen Osten. Und der Fokus hier im Nahostkonflikt soll auf Israel und Palästina liegen. Der Nahostkonflikt ist sehr, sehr umfassend letztlich. Es betrifft gefühlt die ganze arabische Welt. Wenn man die arabische Liga mit rein noch nimmt, dann sind wir sogar in Afrika weit drin. Aber wir konzentrieren uns vor allem jetzt eben auf Israel und Palästina. Nahe Osten. Einfach um zu wissen, wo befinden wir uns geografisch oder was ist das, wenn man das meint, ist so mehr oder weniger der europäische Teil des ehemaligen Osmanischen Reiches. Hä, jetzt wisst ihr mehr? Nein, natürlich nicht. Also wenn man einfach so ganz grob will, der fruchtbare Halbmond wurde auch genannt oder die arabische Halbinsel. Manche nehmen da noch die Türkei, Ägypten mit dazu und den Iran, aber vom Prinzip her befinden wir uns so in die Gebiete unterhalb der südlich, also der Türkei, Syrien anfangend runter, Israel bis nach Ägypten eben runter, beziehungsweise runter bis nach Saudi-Arabien, Jemen. Das ist schon der Nahe Osten. Aufpassen muss man hier, im Englischen wird die Region als Middle East bezeichnet. Der Mittlere Osten ist bei uns aber wieder was anderes, da müssen wir weiter Richtung östlich gehen und dann gibt es noch den Fernen Osten, also da kann man ganz durcheinander kommen. Wir befinden uns aber im Nahen Osten, also der östliche Teil vom Mittelmeer. Genau, so ganz grob. Und es ist eine sehr schwierigere Region allgemein, also da gibt es immer wieder Konflikte, das ist so ein Pulverfass, wenn man eigentlich will, und das ist ein ganzer Konfliktherd und das seit Jahrzehnten brodelt es da immer wieder an allen Ecken und Enden. Und tatsächlich kann man da mal wieder sagen, es liegt unter anderem auch daran, dass sich Länder von außen einmischen. Großmächte, auch wir, also der Westen hat da wieder viel Dreck am Stecken. Es mischen sich auch USA, Russland und viele andere Großmächte mischen sich in diese Region ein und sorgen dadurch unter anderem, dass es eben brodelt. So. Langes Intro, jetzt um was geht's eigentlich? Wenn man so ganz grob sich den Konflikt dort anschaut, kann man die Begriffe Souveränität reinwerfen, also Selbstbestimmung der Staaten, Selbstbestimmungsrecht, Völkerrecht allgemein. Das Völkerrecht ist letztlich die Charta der Vereinten Nationen, also ein Schrieb, wo man oder Gesetze, die man festgehalten hat, so soll sich die internationale Welt bitte dran halten. Und theoretisch Völkerrecht auch alles, was die UN bzw. der Sicherheitsrat beschließt. Ich habe da auch mal eine Folge dazu gemacht, zur UN und Sicherheitsrat, falls ihr da genauere Punkte noch irgendwie zuhören wollt. Und das sind so die wichtigen Begriffe, die fallen, aber eben von der Region selber her hören wir immer wieder was vom Gazastreifen, Westjordanland oder auch eben Westbank genannt, dazu später mehr, Israel, Judentum, Antisemitismus, Völkermord und so weiter und so fort. Das sind so Schlagwörter, die da fallen und ich versuche jetzt auf das eine oder andere einzugehen. Ja, man muss eigentlich tatsächlich einige Jahrhunderte oder Jahrtausende zurückgehen, wenn man den ganzen Konflikt verstehen will. Theoretisch, wenn man es jetzt ganz genau nimmt und theologisch das theologische Fass auch noch aufmachen will, dann müsste man sogar irgendwie an die 4000 Jahre zurückgehen, bis zu Abraham. Wir befinden uns hier im Alten Testament. Ja, der quasi zwei Söhne hatte und einen mit einer ägyptischen Sklavin und einen mit seiner Frau Sarah. Und darauf kann man eigentlich sagen, führt so der ganze Konflikt der drei Weltreligionen, Judentum, Christentum, die sich auf Isaak berufen und der Islam, der sich auf Ismael beruft, dann eben zurück. Aber soweit wollen wir das fast jetzt gar nicht aufmachen. Wir springen ein bisschen weiter. Gehen wir eher so Richtung im 13. Jahrhundert vor Christus, in die Zeit, auch biblisch gesehen letztlich, da verlässt unter Moses das jüdische Volk Ägypten. Es hat ja lange unter Sklaverei gelebt und macht sich auf ins verheißene Land, nach Kanaan, eben da, wo auch die Väter herkommen, Abraham und so weiter und so fort. Und genau, besiedeln das dann. Und da kann man dann eben quasi davon sprechen, dass er hier den Juden quasi ein Land gegeben wurde von Gott, so heißt es zumindest im Alten Testament. Gott sagt, die Juden sind das auserwählte Volk. Und dieses verheißene Land eben ist eben Israel. Und das Land wurde dann da offiziell gegründet. Und die Juden, beziehungsweise auch Israeliten, wie man sie nennt, haben dann an der östlichen Mittelmeerküste ihr Land errichtet. Das hatten sie allerdings nicht sehr lange, ungefähr 600 Jahre, weil so 600 vor Christus wurde Israel dann von Babylon erobert und die Folge davon war, dass sich die Juden über die ganze Welt eigentlich verteilt haben. Das heißt, sie sind ohne einen eigenen Staat, also heimatlos, kein Land, über die Welt gezogen, haben sich da verteilt und da fing eigentlich eine sehr schlimme Zeit für die Juden an. Es gab immer wieder Verfolgungen, Unterdrückungen in den unterschiedlichen Ländern, auch bis hin zur systematischen Ermordung. Und da gibt es unterschiedliche Gründe dafür. Im Mittelalter waren die irgendwie ein ganz herangezogener Sündenbock. Man hat eben gesagt, die haben Brunnen vergiftet oder waren auch Auslöser von der Pest. Es wurden immer wieder Dinge angehängt, mit denen sie nichts zu tun hatten. Das hängt unter anderem auch damit zusammen, eben weil man natürlich neidisch war auf die Juden, weil die durften mit Geld handeln. Das war den Christen untersagt und darauf haben die dann Geld ja verliehen. Dadurch durch den Zins konnten die sich dann natürlich auch einen kleinen Vorteil verschaffen und das hat natürlich Neid erweckt bei der anderen Bevölkerung. Und dann hat man dann noch so Argumente herangezogen, ja, die Juden haben ja Jesus umgebracht und so weiter und so fort. Das heißt, eine sehr, sehr schlechte Zeit, weshalb dann im 19. Jahrhundert, so 1870, die Idee aufkam von den Juden, okay, wir wollen einen eigenen Staat gründen, ein eigenes Land. Und die Bewegung hat natürlich dann auch gesagt, okay, das Staatsgebiet sollte da sein, wo früher schon mal in Israel war, im eben damaligen oder auch heutigen Palästina. Die Bewegung der damaligen Juden, die das Ziel hatten, einen israelischen Staat zu gründen, die nennt man auch Zionisten oder die ganze Bewegung den Zionismus. Das Wort Zion bezieht sich mehr oder weniger auf den Tempelberg, das ist Teil von Jerusalem. Und nur, dass ihr mit dem Begriff auch was anfangen könnt, solltet ihr den mal hören. Und als das quasi die Idee aufkam und man gesagt hat, das soll das Ziel sein, haben sich immer mehr Juden aufgemacht nach Palästina und haben sich dort angesiedelt. Kritisch war natürlich, dass Palästina eigentlich arabisch war und Teil des Osmanischen Reiches. Und da kam eben immer mehr Juden. Bis 1945 waren ungefähr ja, ein Drittel der Bevölkerung dort dann tatsächlich jüdisch. Das Osmanische Reich hat aber nur bis zum Ersten Weltkrieg gehalten, also bis nach dem Ersten Weltkrieg, da hat sich das dann aufgelöst oder wurde aufgelöst und Großbritannien hat dann die Kontrolle über die Region Palästina übernommen. Das Ganze war 1922. Die Briten haben den Juden auch tatsächlich dann in dem Zuge auch eine Errichtung oder ja, eine Heimatstätte in Palästina eigentlich zugesagt. Und daraufhin kamen immer noch mehr Juden eben in die Region, bis dann eben tatsächlich ein Drittel der Bevölkerung eben 20 Jahre später ungefähr ausmachten. Auf diese Zusage der Briten wird sich immer wieder berufen. Also wir sprechen hier völkerrechtlich, ist das alles sehr, sehr kompliziert, aber die Briten, die damals eben zuständig waren, haben das zugesagt und darauf wird sich auch immer wieder berufen. Genau. Was natürlich das Ganze dann auch begünstigt hat, dass dann 1947 tatsächlich ein Staat Israel dort gegründet wurde, war auch der Holocaust, also die Ermordung von über 6 Millionen Juden im Zuge des Dritten Reiches bzw. Zweiten Weltkrieges durch die Nazis. Und man hat gesagt, okay, das darf nie wieder passieren. Die Juden brauchen einen Rückzugsort. Die brauchen einen eigenen Staat, der eigenständig ist, wo sie dann hingehen können, der dann auch international verhandeln kann und einfach auch so ein Safe Place, wenn man so will, genau für alle Fälle. Und deswegen gab es dann von der UN Den Beschluss, die eben neu, die es auch neu gab seit 1945, also eine Vereinigung von quasi allen Ländern der Welt, habe ich auch schon mal eine Folge dazu gemacht, könnt ihr euch gerne anhören, was das genau ist. Und da gab es einen Beschluss eben zu sagen, okay, wir teilen Palästina in zwei Teile auf. Es gibt einen jüdischen Teil und einen arabischen Teil. Und da, das soll dann letztlich in zwei Staaten münden. Also wir haben den Staat Israel für den jüdischen Teil der Bevölkerung und den Staat Palästina für den arabischen Teil der Bevölkerung. Von der Aufteilung her, von dem damaligen Gebiet nicht ganz 50-50, fast 60% gehen an Israel, aber so ganz grob 50-50. Jerusalem war später dann liegt im Grenzgebiet, wird von beiden so ein bisschen als ihre Hauptstadt deklariert oder bezeichnet quasi. Auch ein bisschen schweres Thema, aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall 1948 gab es dann tatsächlich offiziell die Staatsgründung Israel. Das hat natürlich den Palästinensern nicht gefallen, auch den Nachbarländern drumherum. Die wollen das nicht, die arabischen Länder drumherum. Das führt dann zu Kriegen. Also Israel hatte mit jedem Nachbarland schon mal tatsächlich einen Krieg. Und das führt dann zu Israels Unabhängigkeitskrieg, wie sie ihn nennen. Und mit dem Waffenstillstand von 1949 wird dann das Staatsgebiet von Israel noch mal größer. Da einigt man sich dann auf die sogenannte grüne Linie, die auch immer wieder fällt, wenn man das hört. Und da wird es quasi, wenn man sich das jetzt so vorstellt, nimmt einfach mal eure linke Hand und schaut sie vom Handrücken her an. Wenn das jetzt Israel wäre, dann gibt es eben den Gazastreifen, das wäre euer kleiner Finger und der Zeigefinger und der Daumen wären dann quasi das Westjordanland, wobei das eben kleiner wurde. Man kann dann fast nur noch vom Zeigefinger eigentlich sprechen. Eigentlich wäre es Daumen klüger geografisch gesehen, weil er noch weiter rechts sitzt. Genau, und da sitzt dann das Westjordanland. Verrückterweise sitzt das Westjordanland logischerweise, aber klarerweise im Westen von Jordanien liegt, im Osten von Israel, also das, oder beziehungsweise von Palästina. Das muss man sich also klar machen, wenn vom Westjordanland die Rede ist oder auch Westbank genannt, befinden wir uns eigentlich im Osten bei der Region, also in der Region Palästina, in dem Land Israel. Und der Gazastreifen ist eben ein kleiner Streifen links unten, der auch an Ägypten angrenzt. Und die beiden Teile sind quasi Palästina und dazwischen und drumherum in den weiten Teilen, das wäre eben Israel. Und ist eben durch diesen Unabhängigkeitskrieg wurde das Ganze eben einfach ein bisschen größer. Dann kam es 1967 zum Sechstagekrieg oder auch Junikrieg genannt. Da haben Ägypten, Jordanien, Syrien eben Israel erneut angegriffen. Israel hat aber dann eben nach 6 Tagen gewonnen, hat wichtige Teile wieder besetzt und dadurch wurde das Westjordanland nochmal kleiner und das Staatsgebiet von Israel größer. Jetzt haben wir nicht mal mehr so wirklich ein zusammenhängendes Land dort im Osten von Israel, sondern das ist eher so ein Flickenteppich, wenn man so will. Es sind eher so Flecken verteilt und immer mehr jüdische Siedlungen werden dort errichtet in dem Westjordanland oder in der Westbank. Das ist sehr, sehr umstritten, weil Israel jetzt hier eigentlich als Besatzungsmacht auftritt und die Besatzungsmacht eigentlich nur vorübergehend theoretisch dort wäre, aber sie sind eben seit 1967 dort und haben es jetzt hingekriegt, dort 400.000 Siedler niederzulassen in der Region. Nur so als Fakt zum Hintergrund, Israel ungefähr so 10 Millionen Einwohner. Und ungefähr 400 leben eben in diesem Westjordanland. Das sind ungefähr um die 100 Siedlungen errichtet worden. Und das steht tatsächlich aber immer wieder in der Kritik, wenn man sagt, okay, völkerrechtlich gehört es euch nicht. Aber Israel sagt, wir haben uns das erobert und wir siedeln da jetzt immer mehr Menschen quasi an. Einige arabische Länder erkennen den Staat Israel einfach de facto nicht an. Das heißt, Israel hat das Problem, dass es von Anfang an eigentlich ständig um sein Existenzrecht bangen muss, muss sich immer wieder verteidigen, wird immer wieder angegriffen oder wurde immer wieder angegriffen und wird, wie wir jetzt auch sehen, und muss sich immer wieder verteidigen. So kann man theoretisch aus israelischer Sicht sagen, die sprechen immer von einer Reaktion bzw. von einer Verteidigung des Staates. Wichtig ist auch noch vielleicht zu wissen, dass Israel als einen mächtigen Verbündeten die USA an ihrer Seite hat, die militärisch hinter Israel stehen. Israel selber hat eine hochmodernisierte Armee und wird auch als heimliche Atommacht bezeichnet. Ja, heimlich, eigentlich dürfen sie keine Atommacht sein, aber sie haben Atomwaffen. Das wird mehr oder weniger auch geduldet. Und das ist so das Ganze aus israelischer Perspektive. Jetzt muss man natürlich aber auch die andere Perspektive einnehmen aus Palästina. Und die sehen das natürlich das Ganze kritisch. Man muss sich überlegen, die wurden mehrfach militärisch geschlagen. Die UN hat einfach beschlossen und zuvor Großbritannien, okay, ihr gebt jetzt Teil eures Landes an die Juden ab. Und obwohl quasi die Palästinenser damals den Großteil der damaligen Bevölkerung ausgemacht haben, aber es war dem Rest der Welt, wenn man so möchte, wurscht, weil man gesagt hat, nee, wir müssen jetzt das Problem Israel lösen, was auch ganz arg wichtig war. Und haben das aber über die Köpfe natürlich hinweg gemacht, was immer ein bisschen unklug ist, wenn jemand von oben was diktiert. deswegen haben sich die Palästinenser dagegen gewaltsam gewehrt. Es kam eben zu Bürgerkriegen. Immer wieder haben Nachbarländern geholfen und wir haben ja mitgekriegt, die haben verloren. Und eben vor allem bei diesem Sechstagekrieg in den 60er Jahren eben so viel verloren, dass Israel als Besatzermacht quasi in einigen Teilen in Westjordanland seither präsent ist. Aber eben völkerrechtlich eigentlich illegal eine Ausweitung der Siedlung stattfindet. Und vor allem gelten die Siedler dort als sehr extremistisch. Also es gibt immer wieder Übergriffe auf die Palästinenser dort. Es gibt aber eben auch Leute aus Israel, die das gar nicht so gut finden. Und politisch ist das Land natürlich auch wie jedes andere auch in sich nicht komplett einig. Es gibt da auch Extremisten, links wie rechts. Und der jetzige Präsident Netanyahu ist auch sehr umstritten, weil er tatsächlich auch seit den letzten Jahren immer wieder versucht hat, da die Demokratie ein bisschen auszuhöhlen, gilt als auch eher extremer, um es jetzt mal nett auszudrücken, und immer wieder auch in Verruf. Und für seine sehr harte und nationalistische Politik, die er betreibt, also da gibt es auch einige kritische Stimmen in Israel und eben auch im Westjordanland gibt es tatsächlich Israeliten, die sagen, nee, wir wollen nicht, dass die Palästinenser dort unterdrückt werden, und stellen sich gegen ihre eigenen Landsleute, gegen die extremistischen Siedler, die natürlich aber auch immer wieder Leben bangen müssen, da gibt es immer wieder Übergriffe. Das Problem bei Palästina ist aber auch jetzt politisch gesehen noch, dass die sich selbst jetzt gar nicht einig sind. Der damalige Präsident Arafat zum Beispiel, der hat auch zum Beispiel ein Miteinander eher angestrebt, hat dann auch in den 80er Jahren Israel tatsächlich als eigenen Staat auch anerkannt. Aber es gibt natürlich auch andere Strömungen, Bewegungen, die das eher gewaltsam sehen. Also es gab zwei Richtungen, die sagen, okay, wir wollen das friedlich lösen, den Konflikt mit Israel, und wir wollen irgendwie eine Zwei-Staaten-Lösung, die immer wieder genannt wird, anstreben. Oder eben es gibt die anderen, die sagen, nee, gewaltsam, und wir wollen, dass Palästina wieder ganz uns gehört und Israel quasi nicht mehr existiert. Und so gibt es quasi so ein Hin und Her an Anschlägen auf Israel. Also das heißt, die radikalen Palästinenser verüben immer wieder Anschläge auf die Besatzermacht Israel oder auf Israel, wenn man so möchte. Und als Reaktion gibt es natürlich dann einen Gegenschlag. Und beide sprechen eigentlich immer nur, wir reagieren doch nur. Also wer hat jetzt wieder angefangen und schlägt Israel militärisch zurück? Natürlich militärisch viel präsenter, kann ganz anders zurückschlagen. Da sterben auch immer wieder Zivilisten. Und dann rächen sich natürlich wieder Angehörige. Und das gibt natürlich einen Zulauf bei den Extremisten. Und so schaukelt sich das hin und her. Andererseits wird auch Israel immer extremer, zumindest in manchen Teilen, weil die sagen, okay, wir werden da angegriffen, wir müssen uns da irgendwie verteidigen. Das heißt, man sieht so ein bisschen das eine terroristische Aktion gegen Israel und gegen deren Existenzrecht, und andererseits eine sehr präsente, dominante Armee Israels, die versucht, auch Länder sich zu vereinnahmen, die zumindest auf Grundlage des Völkerrechts ihnen gar nicht zustehen. Genau, das ist so ein bisschen das, was man als Hintergrund wissen muss. In Palästina, habe ich erwähnt, gibt es eben diese zwei politischen Lager. Das muss man auch nochmal verstehen. Es gibt die Fatah und die Hamas. Die Hamas, die hat man eben jetzt immer wieder gehört. Die Hamas gelten aus Sicht der westlichen Staaten als Terrororganisation, und die sind also die Hardliner. Die Hamas sind im Gazastreifen verortet, also westlich, links unten, wenn man so will, auf der Karte. Und die Fatah, die sind eigentlich zuständig für den Bereich im Westjordanland, also östlich, also rechts, wenn man so möchte, auf der Seite. Ich weiß nicht, ob ihr so gute Geografen seid. Ich bin es nicht immer, deswegen hier so ein paar Inputs. Also Inputs, nicht Inputs, ein paar einfachere Ausdrucksweisen mit rechts und links, wer mit Ost und West ein bisschen Schwierigkeiten hat. Genau. Wichtig eben hier, die Fatah sind eher gemäßigter, sitzen im Westjordanland, die Hamas eben eher extremistisch, und die sitzen im Gazastreifen. Und die sind sich untereinander so gut wie nie einig, und die schaffen es zum Beispiel auch nicht, eine einheitliche Regierung zu stellen. Und das macht es auch schwierig tatsächlich, dass Palästina als ein offiziell anerkannter Staat fungieren kann und auch anerkannt wird international. Es gab zwar 1988 die Ausrufung des Staates Palästina, aber in der UN haben die keinen festen Sitz, sondern eher nur Beobachterstatus. Was heißt nur? Man kann es tatsächlich aber auch als Aufwertung sehen. Und inzwischen sind es tatsächlich 138 von den 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die quasi Palästina als Staat anerkennen. Israel, die USA und einige westliche Länder erkennen aber Palästina noch nicht als Staat an. Dazu zählt auch unter anderem Deutschland, aber man pflegt trotzdem diplomatische Beziehungen zu dem Land oder zu der Region, wenn man das so möchte. In Palästina selber, also im Staat Palästina, leben ungefähr 5 Millionen Menschen. Das noch grob als Anmerkung dazu. Also ganz arg schwierig. Kritik kommt da vor allem auch immer wieder aus der arabischen Welt, die sagen, Palästina wird immer wieder ignoriert, die sind abgeschnitten von Israel und werden immer wieder unterdrückt und es gibt immer wieder Angriffe auch auf die Siedlungen, die dort ausgehend von den Siedlungen, die da auch völkerrechtlich nicht legal entstehen und dann wird aber immer wieder entgegnet quasi, na, Israel reagiert doch nur auf die Angriffe, die dort stattfinden. Und die palästinensische Seite sagt, ja, wir reagieren aber auch nur auf die Angriffe von israelischer Seite aus. Also ganz arg schwierig. Und deswegen kann man vielleicht auch den UN-Generalsekretär Guterres besser verstehen, der neulich gesagt hat in der Sitzung, diese Eskalation jetzt dort, der Angriff, der absolut zu verurteilen ist von den Hamas, der ist nicht im luftleeren Raum geschehen, sondern eben die Region brodelt seit Jahrzehnten, ist ein Dauerbrenner. Da findet viel Unterdrückung auch durch israelische Seite statt. Das muss man natürlich alles mit betrachten, wenn man diesen Konflikt sieht. Israel sagt natürlich, das geht gar nicht, was da passiert ist. Wir schlagen jetzt zurück und da ist wieder, was da eben auch umstritten ist, ist die Art und Weise, wie zurückgeschlagen wird. Da fallen dann Begriffe wie Völkermord, weil eben tatsächlich sehr viele Zivilisten dort sterben bei den Anschlägen auf Flüchtlingslager und Kliniken. Das ist sehr kritisch, wie da vorgegangen wird. Also wir sehen, das ist ein Dauerbrenner. Man kann sich nicht richtig einigen. Inzwischen glaubt kaum jemand mehr wirklich seriös an die Zwei-Staaten-Lösung, obwohl Präsident Biden das erst neulich wieder gesagt hat, dass das das Ziel sei. Aber tatsächlich sagen die meisten, das ist, wird nicht mehr möglich sein. Also ich hoffe, ihr seht, dass es ein riesen Pulverfass ist da unten und dass aus jeder Perspektive immer gute Gründe für die eine oder die andere Seite gibt. Wichtig ist einfach nur, um da ein bisschen klarer zu kommen in dieser ganzen verzwickten Sache, muss man sich irgendwelche Anker setzen. Und wenn man zum Beispiel das Völkerrecht nimmt, da auf der Grundlage kann man sehr gut argumentieren und sagen, aber völkerrechtlich gesehen ist das falsch, aber auch das falsch. Zum Beispiel Angriff der Hamas ist nicht richtig, aber auch jetzt die Ausweitung der Siedlungen ist völkerrechtlich nicht richtig. Und so kann man zumindest daran sich so ein bisschen dran orientieren. Das hilft mir persönlich immer, wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt irgendwie versuche, international die Welt zu verstehen. Wir brauchen jetzt nicht anfangen mit Gerecht und Gerechtigkeit, das ist ein zu weites Feld, aber man kann sich zumindest an internationalen Recht festhangeln und sagen, okay, was ist denn völkerrechtlich jetzt überhaupt legal und nicht legal? Und da kann man zumindest sich Wege finden, wo man sagt, okay, da sehen wir eine Verletzung auf der Seite und auf der Seite und dann überlegen, wie können wir jetzt da tatsächlich an eine friedliche Lösung rankommen. Schwierig, schwierig, schwierig. Es bleibt spannend, was da noch passiert. Wobei spannend finde ich eigentlich falsche Begriffe, wenn man sieht, wie viele unschuldige Menschen da sterben, weil das ist immer das Problem bei dieser ganzen politischen Scheiße auf der internationalen Bühne. Es sterben immer die Unschuldigen, die leiden immer drunter auf beiden Seiten. Gut, hochkomplexes Thema. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen runterbrechen können. Man muss nicht alles dazu wissen. Wenn ihr gefragt werdet, hoffentlich versteht ihr so ein bisschen, könnt ihr verstehen, warum es da unten brodelt. Aber wie gesagt, man muss nicht alles wissen, man muss nur mehr wissen. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Mehr wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.